bin jemand, der in Brüchen lebt und dann hinter sich ziemlich alle Brücken abbricht. Weil ich muss zuerst selber gesunden, wenn so ein Bruch da ist.
Da ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast ins Leben gerufen, um über die Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen, um mit ihnen über das künstlerische Werk wie auch über die Herausforderung des künstlerischen Wirkens zu reden. Beim heutigen Podcast haben wir den Gast Peter Honecker. Er war von Anfang an vom Kulturzyklus ganz ein treuer Teilnehmer gewesen. Er hat ganz viel von diesen Anlässen besucht und erlebt und erfahren. Ich möchte gern, weil wir auch wissen, dass ein künstlerisches Werk einen Resonanzkörper braucht. Künstler brauchen auch eine gewisse Form von Applaus, von Rückmeldung. Würde ich gern mit dem Peter Honecker über Kunst und Kultur reden und als Einstieg ihn zuerst mal fragen, wer bist denn du überhaupt, Peter?
Ja, wie du schon gesagt hast, Stefan, ich bin der Peter Honecker, bin 62 Jahre alt und sitze seit 20 Jahren rund im Rollstuhl. Da bin ich heute ein Rollstuhlmensch in der Stadt St. Gallen.
Was hat denn dazu geführt, dass du Rollstuhlfahrer bist?
Das ist eine Krankheit, das ist Multiple Sklerose. Und jetzt hat mich jetzt in den Rollstuhl gebracht, ist nicht zwingend, muss nicht so ablaufen. Aber etwas, wo ich klarkomme damit, muss ich ganz klar sagen. Schrecken hat sie, aber für mich das Urteil verloren.
Jetzt hast du die MS-Krankheit, man kennt sie so, man weiss nichts genaueres. Kannst du vielleicht noch etwas differenzierter sagen zu MS?
Ja, sorry, MS ist eine Erkrankung vom zentralen Nervensystem. Es hat unglaublich verschiedene Symptome und Auswirkungen, wo sie sich spiegelt in der Gesellschaft, in den einzelnen Menschen. Es ist nicht zwingend, eben, dass man im Rollstuhl landet, wo viele Angst haben davon. Sie kann kommen, kann wieder gehen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Unheimliche. MS ist ein unbettener Gast, aber er ist da. Und jeder Einzelne muss schauen, wie er mit dem Gast klarkommt. Wirklich jeder Einzelne. Obwohl es heute viele Hilfen gibt, die man in Anspruch nehmen kann. Medizin hat unglaublich Fortschritt gemacht, Techniken. Also ich selber glaube trotzdem, Entschuldigung, Scheiß, trotz MS.
Jetzt hast du den Gast MS und die eine Konsequenz ist der Rollstuhl, dass du dich mit dem Rollstuhl fortbewegst. Hat es noch andere Konsequenzen gehabt für dein Leben betreffend Alltagsgestaltung, betreffend Arbeit, betreffend Beziehung?
Ich habe MS, wo ich Diagnosen bekommen habe und dann offen in meiner Firma geredet habe, dass ich MS habe. Man hat hier schon ein bisschen gemerkt, dass ich nicht mehr so gut laufen kann, ein Bein anziehen. Und ich hatte hier einen Abend, einen Job, wo ich Kundenschulungen gemacht habe. Musste viel erzählen, musste alles teilnehmen, etc. Und die MS hat dann einen von den Brüchen gemacht in meinem Leben. Also in dieser Firma bin ich dann gekündigt worden. Hast es nicht begriffen, aber hast es zum Teil verstanden. Habe mich neu orientieren müssen. Habe dann wieder eine Stelle gefunden. Bin in der gleichen Zeit gezügelt und habe geheiratet. Also ich habe schwierige Sachen gegen sehr schöne eingetauscht mit deren MS.
Ist die Krankheit, weiss man, so ein bisschen Mainstream, die ist so schubartig. Jetzt vom ersten Kulturzyklus, wo wir uns auch kennengelernt haben, jetzt bis zum letzten, wo wir das letzte Jahr noch haben können live erleben. Und jetzt hat sich da etwas verändert.
Gerade in dieser Zeit hat sich nicht mehr gross etwas verändert. Was sich verändert hat, sind kleine Sachen. Das war ein Feinjustieren an dieser Krankheit. Ich bin jemand, schreckt vielleicht zum Teil, der am Anfang der MS alles gemacht hat, was möglich war. Also das ist vom Geistheiler bis zu afrikanischen Gesundbettern, die noch ein Huhn tötet in deinem Beisein etc. Tönt hart, aber das ist so. Oder komische Sachen. Man hat einfach alles probiert, um sie wegzubringen. Auch nachher die ganze medikamentöse Geschichte, also Spritzen in meinen Körper reinstechen, ein Medikament reinlassen, wo mir hier niemand erklären konnte, ob es nützt oder nicht. Was man mir erklären konnte, ist, dass es nicht schadet. Es hat aber geschadet, weil du hast dich gestochen, es hat sich entzündet etc. in kurzer Form. Also ich habe nach 2 Jahren aufgehört mit der ganzen medikamentösen Therapie.
Auf was für eine Spurensuche bist du denn heute, jetzt, was dich unterstützt oder hilft oder
sich weiterbringt? Seit etwa 5 Jahren habe ich gemerkt, dass wenn ich meinem Körper besser schaue, Ernährung, Entspannung, gut, ein entspannter Mensch bin ich immer gewesen, tiefer herangehen, halt auch mit den Leuten, ein Yoga, ein Selbststudieren, eine Selbsterkenntnis, dass mir das in den letzten Jahren enorm geholfen hat. Also es ist so weit, dass ich außerdem nicht mehr laufen konnte. Für das habe ich den Rollstuhl, das sind meine Beine jetzt, kein Problem mehr haben. Ich habe zwar Müdigkeiten etc., aber die sind vernachlässigbar. Und was ich auch nicht habe, und das wird nicht weggehen, ist die Zuverlässigkeit. Also wir haben jetzt abgemacht, du hast mir gesagt, du bist um 9 Uhr da, also ich komme, mache das gern. Ich kann das aber nie garantieren. Das kann sein, dass ich am Morgen aufstand und die MS, mein Körper, wo es denn gut geht, einfach sagt, nicht, heute, nein, mein Freund. Das können Beine einsinken, ich gehe wieder zurück aufs Bett und es ist einfach keine Kraft da. Mhm. Nicht geistig, einfach körperlich.
Wenn du das so erzählst, dann ist das sehr nachvollziehbar. Wie wissen denn dein Umfeld, dass das so ist und dann eben nicht verrückt sind auf dich, dass wenn du eben einen Magen wirklich nicht magst und die Krankheit dich ans Bett bindet, dass das nicht mit einer Unzuverlässigkeit zu tun, nicht mit einer Verbindlichkeit, sondern einfach, weil die Krankheit dich bindet.
Das ist das, was man eigentlich immer machen sollte, wenn man etwas hat, wo einem knebelt. Dann informier die, wo dir etwas wichtig und wert sind. Das heisst, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich mache ab unter Vorbehalt, streng mich aber zu 100% an, dass es funktioniert. Und dass aber im letzten Moment das Phone kann sein, wo dann keine Ausrede ist, wo einfach so ist, hey, es geht heute nicht. Basta. Meine Frau zum Beispiel geht arbeiten früher. Ich arbeite seit auch bald 20 Jahren nicht mehr. Wegen der MS. Und sie muss mich eigentlich nur anschauen, mir am Morgen verwachen. Sie weiss relativ schnell, wie ich reagiere, ob alles okay ist oder nicht.
Die ganz nahe bei dir sind, ich glaube, die haben auch ein Verständnis für das entwickelt, sogar ein Selbstverständnis für das entwickelt. Erlebst du aber auch von Leuten, die dich nicht kennen, die Krankheit nicht kennen, die nicht einordnen können, dadurch auch eine Abwertung oder eine Distanzierung?
Abwertung nicht, aber dass sie sich selber unglaublich schwer tun, wie sie jetzt reagieren sollen. Das ist so oder so eines der grösseren Probleme von uns Sitzenden in der Gesellschaft, wenn wir nicht auf Augenhöhe sind, und zwar rein physisch. Die Leute können gerne nicht viel dafür. Sie tun einem dann in eine Schublade rein. Und die Schublade ist auch schwer, wieder aufzubrechen.
Du hast vorhin Augenhöhe gesagt. Ich kippe auch immer wieder drin rein. Also ich habe schon ein Interview geführt mit jemandem, der im Rollstuhl gesessen ist. Ja. Und es ist mir nicht eingefallen, runterzugehen, die Augenhöhe zu suchen. Was wäre denn die Erwartung? Augenhöhe? Also da heisst, ich knülle bei dir runter, damit ich die Augenhöhe habe. Oder thematisiere ich Augenhöhe dir gegenüber und wie es du gern hättest. Was wäre dein Tipp?
Das ist sehr individuell wahrscheinlich, mit wem, auf wer du triffst, wo im Rollstuhl ist. Also Menge bist du nur schon, wenn du runtergehst, physisch in Knie oder so, dann bist du fast ein bisschen zu nahe. Uns macht zu viel Schauen nichts aus, physisch. Aber du spürst sehr schnell, bei dir zum Beispiel, wenn du einmal anschaust, mit dem Blick, da weiss man, es spielt keine Rolle, ob er steht, sitzt oder runtergeht auf deine Höhe. Dann ist einfach etwas da. Und das ist sehr schwierig, einmal bei den Leuten wahrzunehmen. Ich habe einen Trick. Ich habe meinen Rollstuhl aufgelassen. Hast du auch schon erlebt. Auf Höhe sitzen, den Lift drin, dass ich geradeaus die Leute anschauen kann. Und das ist eine enorme Wirkung zum Beispiel. Wer das nicht hat, der kann ohne weiteres fragen. Ich denke, man kann jeden Menschen, der eine Behinderung hat, fragen, wie soll ich dir begegnen?
Gell, du findest, in dem Moment, wo du sagst, da Frage, das ist ja auch eine Hilfe, oder? Die Beziehung können pflegen.
Eine enorme.
Das heisst, lieber einmal mehr fragen und nicht Angst haben, etwas zu fragen, wo ich vielleicht schon selbst zensiere und sage, ah, da frage ich lieber nicht, da könnte ich verletzen. Ist ja im Umkehrschluss einfach alles fragen.
Ich sage jetzt ganz klar, 99% ja. Aber auch ich musste lernen, dass ich kann, bin einer, wo keine Berührungsängste hat. Also ich gehe auch als Mensch im Rollstuhl und Mensch mit einer Behinderung auf andere zu, die ich nicht kenne, die eine Behinderung haben. Schnell grüssen, Hoi sagen, anschauen, ein kurzes Lächeln ist für mich ganz normal. Und das macht auch die Leute extrem auf.
Ja. So haben wir uns auch kennengelernt. Ja. ich wirklich so gewesen, relativ über Blickkontakt, über zwei, drei Gespräche. Und wir haben irgendwo dann einen Bezugspunkt geschafft. Und der Bezugspunkt ist der Kulturzyklus gewesen.
Ja.
Kannst du uns mal sagen, wie du überhaupt dazugekommen bist, den besuchen, wie bist du auf den aufmerksam geworden? Was hat dich zum Kulturzyklus geführt?
Jetzt mache ich ein Loblied auf eine Person, die ich geheiratet habe, die ich kennengelernt habe, die mich kennengelernt hat, die ich Krankheit schon hatte, die Möglichkeit hatte, sich zu entscheiden. Mir ist nicht einfach, will ich mit einem Menschen, der so ein Leiden hat, wo man nicht weiss, nicht leiden, eine Krankheit hat, wo man nicht weiss, wie sie reagiert, wie sie rauskommt. Zusammenleben, der Rest vom Leben. Meine Frau Andrea, du kennst sie auch. Und sie war auch gewesen, hey, du machst so viel, jetzt gehen wir mal schauen in den Kulturzyklus. Das ist ein Stück St. Gallen jetzt. Komm, und dann war so eine tänzerische Arbeit gewesen, Blind and Lame. Und dann habe ich gedacht, ja, soll ich oder soll ich? Ja, gehen mal mit und schauen mal. Und bin vom ersten Moment an begeistert gewesen.
Ist es denn Kunst per se, jetzt von dieser Aufführung, oder ist es faszinierend, dass Menschen mit Behinderung Kunst machen?
Es ist beides. Ein Kunst und gehört für mich immer ein Künstler dazu. Und der Künstler hat einen Ausdruck. Und wo kann der Ausdruck besser transformiert werden, als von einem Menschen mit einer Behinderung? Ich mache es körperlich, mache es sprachlich, kann er die auch nur anschauen mit den Augen. Oder? Das ist so etwas Faszinierendes. Und für den Konsument, Kunstkonsument, ich, etwas unglaublich Dankbares und Befriedigendes.
Jetzt hast du ja gesagt, dass verschiedene Punkte, die ja dich ansprechen. Wenn du so Revue passieren lässt, alle die Anlässe, die du gesehen hast, Film, Theater, die wir hatten, Ausstellungen, die wir hatten, Lesungen, die wir hatten. An was magst du dich am allerliebsten erinnern?
Am allerliebsten ist das, wo ich am meisten Kontakt habe. Das ist mein Lieblingskartonist. Du bist auch du Fan.
Der Phil Hube.
Phil Hube.
Was fasziniert dich denn so an den Cartoons von Phil Hube?
Mich fasziniert alles, was auf Papier, auf irgendeinem Untergrund einen Ausdruck kann bringen, zeichnerisch. Und das für viel kommt es noch dazu, dass er trifft, ohne bösartig zu sein. Er hilft uns, auf eine Plattform kommen und sagen, hey, wir machen uns nicht lächerlich, aber man kann mit uns lachen.
Ja.
Als Mensch mit Behinderung. Und er trifft ganz andere, die sich an der Nase nehmen und sagen, oh, ja, er hat es jetzt gut dargestellt, aber das A auf dem Bild bin ich.
Der Phil Hube wird auch mal Gast sein in einem von unseren Podcasts. Und er sagt ja auch ein Stück weit, und es ist wichtig, dass man auch Witz machen darf über Behinderte. Das heisst, ein Stück weit darf man auch über dich lachen.
Auf jeden Fall. Mit mir und über mich. Wehren kann ich mich selber.
Wenn wir es noch mal so ein bisschen weiterdenken, wir haben auch Film gezeigt und bei den Filmen ist ja dann immer auch sehr kontrovers diskutiert worden. Magst du dich einen von diesen Filmen erinnern, die wir gezeigt haben? Wir haben es ja auch immer noch gerahmt mit dem Podiumsgespräch, wo du sagst, und der ist mir eingefahren oder der ist mir wirklich geblieben.
Ja, ganz klar, der Film von der MS-kranken Frau mit dem Mann, der mit dem Auto unterwegs war.
Nicht auf immer und ewig.
Ja, auf immer und ewig. Das ist einfach die Art, wie der Film gemacht worden ist, nicht einmal die Darstellung von der Krankheit, die hat mich sehr, sehr berührt. Dass es halt auch mal kratzt, der Gesunde nicht immer recht hat und der kranke Betroffene eben auch nicht, dass es die Symbiose ist, die muss funktionieren.
Ich teile das. Der Film hat auch bei mir so nochmal klar geschärft, was denn Behinderung heisst und Beziehung und Partnerschaft. Die beiden, der Ehepaar geht ja auf die Reise mit einem Wohnmobil und mir erlebt in da drin die beiden Personen als eigenständige Persönlichkeit. Und sie treffen sich immer wieder in der Partnerschaft. Und dort ist immer so die Frage von der Abhängigkeit. Erlebst du das auch in deinem Alltag? Rollstuhlfahrer, Krankheit, Abhängigkeit?
Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Es ist immer ein Stück Abhängigkeit da. Was man lernt, ich habe es gelernt, dass man die Abhängigkeit absolut muss annehmen miteinander. Meine Frau ist ja von mir abhängig. Rein emotional, sie hat Angst um mich. Sie hat vielleicht irgendwie das Gefühl, ja, fahrt er wieder allein Bus, fahrt er allein Zug, wenn es schönes Wetter ist, rasert er wieder holen mit dem Rollstuhl die Strassen umeinander. Das ist auch eine Art der Abhängigkeit, eine emotionale. Bei mir ist es vielleicht körperlich, dass sie mir helfen muss in gewissen Verrichtungen etc. Wenn man nicht laufen kann, hat man andere Sachen, die auch nicht ganz funktionieren. Die Abhängigkeit ist da. Was aber viel wichtiger ist, dass das enorm zusammenschweisst.
Über was streitet er denn? Oder ist deine Krankheit manchmal auch ein Punkt zum Streiten?
Kann sein. Aber eigentlich schon lange am Anfang schon. Muss vielleicht Erklärungen dazu abgeben, wie sich bei mir im Moment ein bisschen, also früher, wie die MS sich ausgewirkt hat, heute nicht mehr. Die MS war so, dass ich eigentlich gut war. Ich konnte studieren, denken, ich hatte keine kognitiven Schwierigkeiten. Und dann sind wir Ferien miteinander und so. Ich habe vielleicht eins über den Durst getrunken. Ich bin Geniesser, essen gern, trinken gern. Und aufs Mal war es so, dass sie für mich schauen wie ein Kind, weil einfach gewisse Versagen von ganz intimen Körperfunktionen da waren. Und über das streiten wir dann auch, weil sie sagt ganz klar, hey, lieber Mann, wäre nicht nötig gewesen. Hast kein Ziel, kein Mass gehabt. Das sind Sachen, die es kratzen. Aber Streit gibt's nicht. Diskussionen gibt's jeden Tag. Ich bin ein sehr, Entschuldigung, wenn ich es nochmal sage, ein sehr genauer Mensch und ein akkurater Mensch. Das kommt von meinem Beruf als Autolackierer her. Wahrscheinlich, du hast keine Fehler dürfen machen. Also ich bin einer, der auch im Rollstuhl aufwohnt, pingelig hinten anputzt, etc. Also kein einfacher.
Jetzt würde mich noch interessieren, ich gehe wie von dem aus, dem es hat auch deinen Charakter modifiziert. Wäre vielleicht noch spannend zu wissen, was hat sich verändert?
Es ist vieles durch die MS, wo schon immer da war, aber wo hat müssen warten wegen dem Geld verdienen, wo verdrängt worden ist, wo auch von einer Art Fun-Verhalten da war. Erfolgreich im Beruf heisst auch immer Geld. Geld verdienen, normaler Mann, sage ich mal, in der Schweizer Gesellschaft, wenn er mal gemerkt hat, hey, er kann etwas, er ist jemand, dann schaut er, dass er aufsteigt. Habe ich immer gemacht, mit Werf, mit Blausch, mit guten Leuten kennengelernt, aber immer eine Nummer zwei gewesen. Und heute bringt mir das etwas, dass ich merke, ich brauche das alles nicht mehr durch die MS. Nicht, weil ich es nicht mehr kann, sondern weil ich es auch vom Gefühl her nicht mehr brauche und vom Selbstwertgefühl her nicht mehr.
Also Karrierebildung und Karriere machen ist für dich gar nicht mehr im Zentrum.
Hat aber ich lebe in Brüchen zum Beispiel. MS war so ein Bruch gewesen. Ich brich dann alles hinter mir ab, wenn ich merke, oh, es geht nur in die Richtung weiter. Da leiden auch Leute darunter. Pardon, da hat es Bekannte, die Randbekannte, die dann einfach nicht mehr redest mit denen und schaust, weil auch die Reaktionen schon zum Teil schon kennst und voraussehst. Dann schaust du vorwärts und machst mit den Leuten, die da näher sind.
Jetzt hast du etwas gesagt von Brüchen. Und interessiert mich schon noch sehr stark. Kannst du die Brüche vielleicht noch ein bisschen genauer für unsere Zuhörer benennen, beschreiben?
Du hast mich eben verwünscht. Ich habe gemeint, ich könnte relativ locker darüber hinwegrutschen, den Bruch mit dem Job. Ich bin jemand, der in Brüchen lebt und dann hinter sich ziemlich alle Brücken abbricht. Weil ich muss zuerst selber gesunden, wenn so ein Bruch da ist. Ich kann noch ein Beispiel sagen. Ich bin am Wasser aufgewachsen. Wer nicht, das nicht ist, der weiss nicht, was das bedeutet für ein Kind. Wir haben in Stey am Rhein gewohnt, wunderschönes Städtchen. Meine Eltern haben dort eine Metzgerei und ein Restaurant gehabt und ich durfte dort in die Schule, ich durfte in den Wald, ich durfte jeden Tag in der Rhein, auch wenn es die Mutter nicht so gern sieht, weil es viel Arbeit geht, um ihn wieder trocken zu bringen. Also ein Kindleben bis in Mitte, dritte Klasse, wo du dir nicht schöner kannst vorstellen. Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen und ich bin halt klein gewesen, um irgendwie mitreden oder so und bin dann meiner Mutter ins tiefste Thurgau aufgekommen, in Anführungszeichen, mit dem neue Vater, und das habe ich nicht können. Es hat mir die ganze Umgebung gefehlt, die komplette Freiheit hat mir gefehlt, und ich habe das nie. Ich habe dann zwar dort gelebt, habe meine Schule absolviert, habe auch Leute kennengelernt, etc., aber bis heute in die zweite neue Heimat eine enorme Distanz, und das ist so ein Bruch, den ich dann bewusst angeführt habe, oder unbewusst, weiss nicht, aber dann mit dem umgegangen bin.
Spannend, der Bruch, den du jetzt erläutert hast, ich würde nochmal konkret auf einen Bruch zu sprechen kommen, wo die Krankheit bei dir diagnostiziert worden ist, wo die Krankheit auch manifest worden ist. Hat da der Bezug, der Konsum von Kunst sich verändert? Hast du auf einmal etwas anderes gehört? Hast du mehr gehört? Hat es eine andere Bedeutung für dich bekommen?
Ja, das hat es ganz eindeutig. Ich habe angefangen, mehr zu hören, Text, Stimme, Fluss von zum Beispiel Musik. Vorher bin ich relativ stark ein bisschen in den härteren Szenen unterwegs gewesen, vom Gehören her gern. Und dann ist es ist ein einfaches Lied, ich weiß nicht, ob ihr das könnt so verstehen könnt, das war Herbert Grönemeyer gewesen. Sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Es geht dort um eine Frau, die taub ist und oftmals ja, nur kann reagieren durch Stöße im Bauch, wo sie merkt, und sie verliebt sich dann eigentlich. Sie weiß, wenn sie sich wird verlieben, dann in einen Bassmann und so. Das hat mir das Lustige ist, es könnte ein bisschen einen Kick geben, auf diese Seite mehr anzuhören. mehr zum Teil auch ruhigere Musik und einfach Musik mehr zu geniessen, weniger einfach in Mengen zu konsumieren. Kunst im Ganzen zum Beispiel auch mir Künstler näher anzuschauen. Darum bin ich auch näher an den Tom Waits zum Beispiel gekommen. Nicht nur die reibe Stimme und der komische Vogel, sondern dann halt auch ein bisschen gemerkt, hey, da ist vielleicht mehr rum als die Show, die er bringt, oder ist er wirklich jenseits von Gut und Böse, so. Und zusammen Kultur mit der MS war, dass das etwas war, was ich immer konsumieren konnte, auch wenn ich krank bin. Also in der Zeit, wo es mir schlecht gegangen ist mit der MS, die ersten 2-3 Jahre, wo es mich geschüttelt hat, da konnte ich halt Film schauen, Musik hören. Lesen ist zum Beispiel ganz ein grosser Punkt bei mir. Ich lese jeden Tag. Gut, gibt es Bibliotheken, wo man Bücher herunterladen kann, zum Beispiel. Also.
Wir sind schon am Ende von unserem Podcast. Ich möchte trotzdem noch fragen, so ein bisschen in die Zukunft rausschauen. Ich gehe fest von dem aus. Im Sommer ist die Corona-Zeit vorbei. Wir können wieder an Festivals gehen, wir können wieder ins Kino gehen, wir können wieder an Lesungen gehen. Auf was freust du dich?
Genau auf den Punkt, wenn es wirklich safe ist für alle. Nicht nur safe für die, die sich so entrichten, dass es safe ist.
Und gibt es irgendein Theaterstück, ein Festival, irgendetwas, wo du dich ganz fest drauf freust, für die, die da jetzt zulassen und sich aufreuen auf Nach-Corona-Zeit?
Muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Ich freue mich auf alles.
Danke vielmals, dass du da gewesen bist. Danke vielmals, dass du auch den intimen Einblick in dein Leben und in deine künstlerischen Bezüge hergestellt hast. Geschätzte Zuhörer von dem Podcast, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche habt, vielleicht auch eine kritische Bemerkung habt zu unserem Podcast, wir haben die E-Mail-Adresse kulturzyklus@ost.ch. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Rückmeldung geben würdet.